Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute bin ich zu Gast bei Marisa Fiege. Marisa hat einen wunderschönen Ort in der Uckermark geschaffen, einen Geburtshof. Das ist etwas ganz Neues, etwas super Seltenes weltweit. Was in diesem Geburtshof unter anderem ist, ist ein Geburtshaus. Und Geburtshäuser sind tatsächlich sehr viel häufiger. Die findest du in jeder großen Stadt und auch manchmal in kleineren Städten. Was genau ein Geburtshaus ist, warum es vielleicht auch gut ist, eine Vorsorge im Geburtshaus zu machen oder eben auch die Geburt selbst im Geburtshaus zu erleben, genau darum soll es heute gehen. Vor allem auch um die Frage, ist denn ein Geburtshaus überhaupt sicher oder ist man verrückt, wenn man nicht ins Krankenhaus geht für die Geburt? Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und wenn du magst, dann kannst du uns auf YouTube auch bei unserem Gespräch zusehen. Auf Instagram kannst du auf der friedlichen Geburtsseite auch Marisas Hof sehen. Wir haben ein paar Reels auf dem Geburtshof gedreht und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anschauen und hoffe, dass du natürlich den perfekten Geburtsort für dich findest. Liebe Marisa, ich freue mich riesig, wieder hier zu sein bei dir auf deinem Geburtshof. Es gibt ja in dieser Podcast-Folge wieder auch ein Video dazu und ich finde, es ist einfach nur traumhaft. Und vielleicht magst du dich vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen und deine wunderbare Arbeit.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Total. Also ich finde auch deine Arbeit sehr interessant und freue mich riesig drüber, dich wiederzusehen hier. Auf jeden Fall.
Genau, ich war vor ein paar Monaten war ich hier im Frühling.
Genau, ist schon ein bisschen her.
Und durfte auch bei dir in einer Wohnung sozusagen wohnen für Schwangere. Aber darüber können wir dann später noch ein bisschen mehr erzählen. Und habe mich hier so wohl gefühlt und habe gedacht, das ist der einfach ideale Geburtsort für mich. Hier kann ich mir das richtig gut vorstellen.
Das ist super schön, dass du das auch so empfindest.
Also, ja.
Wir haben ihn versucht so zu gestalten, dass wir ihn auch so als idealen Geburtsort sehen und auch super gern hier arbeiten und super gerne Familien aufnehmen und freuen uns immer wieder riesig, wenn auch mehr Menschen davon wissen und darüber hören und das so ein bisschen die Runde macht und andere Kolleginnen vielleicht auch so Orte erschaffen. Da freuen wir uns total drüber.
Auf jeden Fall. Deswegen bist du ja jetzt auch hier zu Gast.
Genau.
Du bist Hebamme?
Genau, ich bin Hebamme und bin Hebamme seit noch gar nicht so lange, seit 2018. Mhm. Und habe schon immer Hebamme werden wollen, seitdem ich im Kindergarten war. Steht in meinen ganzen Freundschaftsbüchern schon drin, dass ich Hebamme oder Tierärztin werden will. Und dann hat die Hebamme geschafft, aber es hat lange gedauert, bis ich Hebamme werden durfte. Also ich habe so einen ziemlich langen Weg mit verschiedensten Stationen, einem Kunststudium, einem Lehramtsstudium, Arzthelferin-Ausbildung, Entwicklungshilfe. Also ich habe ganz viel gemacht, bis ich dann wirklich Hebamme sein durfte. Und während meiner Ausbildung zur Hebamme in Berlin damals habe ich schon geträumt von diesem Geburtsort, weil ich selber meine 2 großen Kinder in Berlin auf die Welt gebracht habe, in der Großstadt. Und da war ich zwar in einem ganz wunderschönen Geburtshaus, aber mir hat es drumherum irgendwie so ein bisschen gefehlt. Also ich habe damals gefühlt, dass ich eigentlich gerne an einem Ort wäre, wo es ein bisschen ruhiger ist zum Runterkommen, so zum Ankommen als Familie. Und ich weiß noch, ich bin in Neukölln oder Ecke Kreuzberg mit meinem Neugeborenen in der Wohnung gesessen, auch so 2-3 Wochen nach der Geburt und dachte mir ganz lange, ich kann das Haus nicht verlassen, weil mir das einfach zu viel Einfluss, so Einflussfaktoren außenrum waren für ein Neugeborenes und auch für mich. Mhm. Und daraus ist dann die Idee entstanden, einen Ort zu schaffen, an dem man ganz entspannt ankommen kann, um die Zeit hier so in der Ruhe zu genießen und eben anzukommen ohne Alltagsstress.
Marisa, du hast ja hier einen Geburtshof geschaffen, wo man auch Geburtsurlaub machen kann. Und in diesem Geburtshof gibt es ein ganz klassisches Geburtshaus. Das heißt, man kann als Ferien, als Geburtsurlauber hier seine Babys bekommen, aber auch in der Umgebung können Frauen hierher kommen und hier ganz normal das Geburtshaus nutzen. Ja. und von deiner Arbeit profitieren. Vielleicht magst du mal für alle, die noch gar nicht wissen, was ist überhaupt ein Geburtshaus, da einmal grundlegend erklären, was das so ist.
Ja, sehr gerne. Also genau, wir betreuen die Frauen in der Umgebung, eben im Geburtshaus und auch bei Hausgeburten. Mhm. Und wir machen auch Beleggeburten in der Klinik. Aber das Geburtshaus selber ist im Endeffekt ein Geburtsort, an dem Kinder auf die Welt kommen können, wenn bei den Frauen alles physiologisch läuft. Also wenn eine gesunde Frau ein gesundes Baby bekommt, dann macht sie das sehr gerne eben im Geburtshaus oder zu Hause. Und der Unterschied zu Hause ist einfach nochmal, dass wir einen Ort geschaffen haben bzw. gebaut haben, der perfekt auf Geburt abgestimmt ist. Also der super dafür geeignet ist, Babys zu bekommen und ja, loszulassen als Frau oder als gebärende Person. Mhm.
Genau. Ja, ich habe selber auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem Geburtshaus. Mein erstes Kind ist im Geburtshaus geboren, auch wenn die Geburt an sich nicht toll war, fand ich es toll, in einem Geburtshaus zu sein. Mhm. Weil es für mich einfach Aspekte gab, die mich überzeugt haben. Mich würde jetzt interessieren, was würdest du denn sagen, sind die Vorteile eines Geburtshauses so im Vergleich zu einer Klinik? Weil wir fast alle in eine Klinik gehen. Ich glaube, es sind ungefähr 98% der Frauen gehen in die Klinik zur Geburt.
Also überhaupt der Vorteil von Geburtshäusern, würde ich sagen, ist schon das Erste, dass du eine 1:1-Betreuung hast an Hebammen. Also das ist so einer der größten Vorteile im Vergleich zu einer klinischen Geburt, wenn man jetzt ganz normal eben in die Klinik fährt und dort im Schichtdienst die Hebammen hat. Mhm. Das ist nochmal was anderes als Beleggeburt. Da bringt man ja auch seine Hebamme mit. Aber genau, also im Geburtshaus gibt es auf jeden Fall bei uns, wir sind zwei Hebammen, die das Geburtshaus machen und leiten zusammen. Wir wechseln uns ab. Das heißt, die Frauen lernen uns beide total gut kennen, die ganze Schwangerschaft über. Mhm. Sie haben Vertrauensverhältnis zu uns und wir kennen die Frauen gut. Wir kennen das Baby gut, das geboren wird, und können so auch viel einfacher auf im ersten Blick erkennen, was die jetzt brauchen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Einfach, dass man den Ort und die Menschen, die da sind, kennt als Frau zur Geburt. Ich glaube, Geburt ist dann auch viel sicherer, weil wir einfach den Blick darauf haben und Feinheiten viel besser erkennen können, wie wenn ich jetzt eine Frau gerade erst zum ersten Mal treffe und in der Geburtssituation kennenlerne als Hebamme. Und sie vielleicht auch gehemmt ist durch meine Anwesenheit, weil sie mich nicht gut kennt oder so. Also ich glaube, für Geburt braucht man volles Vertrauen in sich. Das ist schon mal so das Wichtigste. Aber auch Vertrauen so in die Umgebung, um loslassen zu können. Mhm. Und dafür ist einfach das Geburtshaus perfekt, weil die Frauen hier vorher immer wieder hinkommen. Wir machen auch bei den Frauen, die hier in der Umgebung sind, die ganzen Vorsorgeuntersuchungen im Geburtsbett, weil wir sagen, wir finden das total wichtig, dass die Frauen an dem Ort einfach schon ganz oft waren und ihn kennenlernen und fühlen. Die Geburtsurlauberinnen, die dürfen auch, wenn sie dann da sind, schon in der Zeit vor ihrer Geburt öfter mal in die Geburtsbadewanne und sich da eben entspannen und den Raum genießen, damit sie so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen und sich da zu Hause fühlen und auch dieses so richtig wohlige Gefühl bekommen können, dass sie dann unter der Geburt einfach auch haben können, dass sie sich da richtig wohlfühlen. Das ist super wichtig.
Statt Werbung hier eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, ein neues, positives Bild von Geburt in die Welt zu bringen und Schwangeren zu helfen, dass sie lernen, wie sie sich selbst gut begleiten können während dieses existenziellen Erlebnisses. Wenn du mir helfen möchtest, dass sich dieses Wissen verbreitet, freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn bewertest und weiterempfiehlst, damit er vielen anderen Schwangeren angezeigt wird. Ich danke dir von Herzen.
Im Vergleich zur Klinik ist natürlich auch noch der Unterschied, dass wir nicht an Klinikstandards gebunden sind, sondern ein eigenes QM haben, was eben anders ist als die Klinikstandards. Und bei den Klinikstandards sind zum Beispiel Zeiten tatsächlich viel kürzer. Wir haben Zeiten, wie schnell eine Geburt stattfinden muss. Und das ist tatsächlich in der außerklinischen Geburt auch so, dass wir da mehr Spielraum haben, weil wir natürlich feststellen, ob eine Geburt weitergeht, nicht nur in Zentimetermaß, sondern auch an anderen wichtigen Zeichen, die die Frau uns gibt. Mhm. Und so haben die Frauen einfach ein entspannteres Ankommen. Wir intervenieren nicht. Mhm. Wir intervenieren wirklich nur, wenn es notwendig ist. Und eine physiologische Geburt, also eine Frau, die ein gesundes Kind auf die Welt bekommt, die selbst gesund ist, da machen wir gar nichts. Also das Einzige, was wir machen, ist zwischendrin die Herztöne hören und sicher gehen eben, dass alles gut ist. Und sonst sitzen wir eigentlich ganz ruhig in der Ecke und stricken oder ertönen mit den Frauen.
Ja, genau.
Das ist total entspannt und auch es ist eine wunderschöne Arbeit, einfach zu sehen, in was für einer Kraft und Stärke die Frauen ihre Kinder gebären, wenn wir sie gebären lassen. Also ich würde zum Beispiel auch nie sagen, wir entbinden die Frauen. Das finde ich ein ganz furchtbarer Begriff, sondern bei uns gebären die Frauen und wir dürfen beobachten und begleiten. Das ist ein großer Unterschied, glaube ich.
Ja. Was sind denn die Voraussetzungen, dass man eine außerklinische Geburt überhaupt anstreben kann?
Die Voraussetzungen sind sehr, ich sag mal, die sind super individuell. Also wenn eine Frau eine risikofreie Schwangerschaft hat, also gesund ist und ein gesundes Baby im Bauch hat, dann spricht nichts dagegen. Es gibt natürlich so ein paar zusätzliche Dinge. Wir machen bei uns im Geburtshaus zum Beispiel keine Geburten oder betreuen keine Frauen mehr, die bei ihrer letzten Geburt einen Kaiserschnitt hatten. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass die Klinik sich das so gewünscht hat, ne? Dass wir einfach eine gute Zusammenarbeit mit der Klinik haben wollen. Ja. Und dann würden wir eher Beleggeburten anbieten, in so einem Fall zum Beispiel. Oder wenn eine Frau einen Gestationsdiabetes hat in der Schwangerschaft, dann ist es auch so, dass wir gucken müssen, ist die Frau gut eingestellt von ihrem Zucker, schafft die das mit der Ernährung, dass der Zuckerwert einigermaßen in Ordnung ist, dann ist eine außerklinische Geburt überhaupt kein Problem. Mhm. Wenn es aber so ist, dass sie zum Beispiel Insulin spritzen muss, dann gibt es einfach ein Risiko fürs Neugeborene, dass es in Unterzucker fallen könnte, dann ist es besser aufgehoben, wenn es noch 24 Stunden nach der Geburt in der Klinik überwacht wird. Es gibt eben Risikofaktoren, die eher eine klinische Geburt, empfehlen würden. Und dann gibt es auch totale Ausschlusskriterien. Mhm. Die totalen Ausschlusskriterien sind zum Beispiel, wenn eine Frau schon mal eine große Operation an der Gebärmutter hatte, weil sie dort Myome entfernt bekommen hat oder so. Also wenn es da ein bestimmtes Risiko gibt. Mhm. Oder wenn eine Frau mehr als 4 Kuretagen hatte in ihrer Geschichte, dann ist es auch so, dass wir sie außerklinisch nicht betreuen dürfen. Aber da gibt es so eine ganze Liste. Was der Ergänzungsvertrag, also was wir für einen Vertrag mit der GKV, mit den Spitzen der Krankenkassen geschlossen haben, was es einfach sicherer macht, dann in der Klinik zu gebären.
Ja.
Und da stehe ich auch total dahinter. Also ich finde, wenn es irgendwie Risikofaktoren gibt, dann ist es auch besser, einen Geburtsort zu suchen, der für diese Situation die sicherere Methode oder die sicherere Umgebung bietet, weil es dann einfach auch Ärztinnen und Ärzte außenrum gibt, die in dem Fall, dass was passiert, eben schnell helfen können.
Ja, ansonsten ist ein Geburtshaus sehr sicher, das hast du vorhin schon mal kurz gesagt, durch die 1:1-Betreuung. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. Mhm. Warum ist das so ein hoher Sicherheitsfaktor?
Also die 1:1-Betreuung unter der Geburt ist deshalb ein höherer Sicherheitsfaktor, als wenn jetzt eine Geburt von einer Hebamme betreut wird, die 3 Geburten gleichzeitig betreut. Aus ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten. Das ist einmal natürlich, wir kennen die Frau, wir wissen, wie sie reagiert und wir können viel schneller erkennen, wenn irgendwas wenn sich was verändert in der Situation, dann ist es so, dass wir uns die Zeit nehmen können und nicht intervenieren aufgrund von Zeit. Mhm. Das heißt, wenn ein Kind sich auf den Weg macht und ein bisschen länger braucht als ein anderes, ist das für uns in Ordnung und wir haben Geduld, solange es allen Beteiligten gut damit geht. Mhm. Und das ist zum Beispiel was in der Klinik tatsächlich oft, da wird oft interveniert. Also da werden Medikamente gegeben, damit es schneller geht, damit auch der Kreislauf schnell wieder frei ist, weil die nächste Frau schon wartet, zum Beispiel. Mhm. Dann ist es so, also wir lassen der Frau die Zeit, wir haben die 1:1-Betreuung und sind die ganze Zeit da und können alles erkennen. Was es auch noch sicherer macht, ist, dass wir den Raum so gestalten, dass die Frau loslassen kann. Mhm. Das ist so ein ganz, ganz großer Punkt. Viele Geburten werden dadurch, sag ich mal, unterbrochen, dass die Frau sich nicht sicher fühlt. Mhm. Und wenn sie sich nicht sicher fühlt, dann kann sie ihr Kind nicht gebären. Das ist, oder dann stockt die Geburt, dann kommt sie ins Stocken und dann muss interveniert werden. In der Klinik wird dann Medikamente werden dann gegeben, damit die Geburt weitergeht. Und bei uns ist es eher so, wir haben dann die Möglichkeit zu gucken, was ist jetzt gerade das Problem, was stockt jetzt da? Ist das eher bei der Frau irgendwas im Kopf, das wir noch lösen müssen, eine Problematik, die wir noch ausschalten müssen, wie zum Beispiel, sie macht sich Sorgen um ihr Geschwister, um das Geschwisterkind, ob das wirklich gut betreut ist, dann können wir dort anrufen und das sicherstellen und oder das Geschwisterkind sogar mal herholen oder vielleicht das Geschwisterkind aus dem Raum schicken oder den Partner aus dem Raum schicken. Es ist immer unterschiedlich, was die Frauen brauchen. Und dadurch, dass wir die Frauen so gut kennen, haben wir die Möglichkeit, da einfach viel besser zu helfen durch die 1-zu-1-Betreuung. Also es sind so Feinheiten, die einen großen Unterschied machen.
Ja.
Es gibt die unterschiedlichsten Pathologien, ne? Die gibt es einfach auf der Welt, weil wir Frauen einfach auch nicht alle gesund sind. Und das zu erkennen, finde ich mittlerweile super eindeutig. Also ich habe noch nie gehadert mit mir, ob ich eine Verlegung machen soll oder nicht. Es war immer völlig glasklar. Es gab nie so ein, das ist jetzt so ein Bauchgefühl, sondern es gibt ganz klare wissenschaftliche Punkte, die wir verfolgen. Also wir arbeiten nicht nach Bauchgefühl, sondern wir arbeiten wissenschaftlich. Mhm. Und wenn wir sehen, es gibt jetzt bestimmte Punkte, die dafür sprechen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser und dieser Fall eintreten könnte, größer wird, dann ist es so, dass wir lieber in die Klinik fahren. Also gehen wir kein Risiko ein tatsächlich. Ja. Also es gibt natürlich auch immer noch Risiken, die man nicht ganz ausschließen kann, wie zum Beispiel nach der Geburt. Ne? Also wenn das Kind geboren ist, wie die Plazenta geboren wird. Das ist immer so ein Risikofaktor. Und das ist auch der einzige Notfall, den wir bisher einmal erlebt haben nach der Geburt. Aber auch da, wir haben einen Rettungswagen, der in 3 Minuten direkt vor der Tür steht. Wir haben alle Medikamente, die es auch in der Klinik gibt. Also genau die gleichen, die dürfen wir im Notfall geben. Und wir fahren dann in die Klinik und dann wird den Frauen dort noch für den Rest geholfen. Aber im Endeffekt ist das eine sichere Variante. Wir sind super dafür ausgebildet für diesen Fall. Wir machen Notfalltrainings fürs Neugeborene, Notfalltrainings für Erwachsene und sind gewappnet für diesen Fall. Und das ist tatsächlich, so fühlen wir uns total sicher. Sonst würden wir das auch nicht machen. Also wir würden auch kein Risiko für die Familien eingehen wollen.
Wie ist es denn, wenn man im Geburtshaus ist oder auch eine Hausgeburt, sich für eine Hausgeburt entschieden hat und man merkt unter der Geburt, ich brauche doch irgendwie Hilfe. Also ich schaffe es nicht gut alleine, ich fühle mich einfach zu stark belastet, ich habe sehr starke Schmerzen, ich wünsche mir Unterstützung. Was ist denn möglich im Geburtshaus und wo hört es dann sozusagen auf?
Wir haben im Geburtshaus auch ganz viele natürliche Schmerzmittel. Also grundsätzlich kann man ja sowieso schon mal sagen, ist der Körper das beste Schmerzmittel, weil die Endorphine, die ausgeschüttet werden, das wissen wir, die sind 1000-mal stärker als alle Morphine, die es gibt. Aber wenn Frauen eben nicht so an diese Endorphine rankommen, sag ich mal, und sich nicht so ganz, nicht so in sich sein können und das nicht schaffen, dann ist es, dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie wir helfen. Wir haben so ein TENS-Gerät zum Beispiel, also mit Elektrostimulation. Wir arbeiten ganz viel mit Wärme, mit Massagen, auch mit dem...
die Wanne auch.
Die Badewanne, ganz genau. Wir haben leichte Schmerzmittel, auch da sowas wie Buscopan, das einfach entkrampfend wirkt, damit der Muttermund ganz weich wird. Und wenn das Köpfchen auf den weichen Muttermund drückt, dann ist es auch nicht so schmerzhaft, wie wenn es auf einen festen Muttermund drückt. Wir haben Akupunktur, wir machen Akupressur. Also wenn eine Frau wirklich sagt, so jetzt ist hier eine Grenze und diese Grenze möchte ich nicht überschreiten, ich möchte gerne PDA, dann würden wir das niemals bewerten. Dann ist das so und das ist völlig in Ordnung. Und dann gibt es auch da die Möglichkeit, in die Klinik zu fahren. Also das passiert super selten im Geburtshaus, aber ich habe es auch schon erlebt, 1-2 Mal, dass wir dann wegen einer Schmerzmedikation in die Klinik gefahren sind. Und das ist überhaupt nicht so, dass man dann irgendwie, deswegen versuche ich den Frauen immer vorher zu sagen, versucht auf alles eingestellt zu bleiben. Versucht euch nichts auszuschließen. Ja. Sagt euch nicht selbst, ich möchte auf keinen Fall eine PDA, weil das ist Quatsch. Versucht es so zu nehmen, wie es kommt. Versucht euer Bestes zu geben. Und wenn ihr merkt, ihr kommt an eine Grenze, die ihr nicht überschreiten wollt, ist das überhaupt kein Problem zu sagen, diese Grenze möchte ich nicht überschreiten. Wir wünschen uns, dass die Frauen eine selbstbestimmte Geburt haben. Und dazu gehört es natürlich auch, in die Klinik zu fahren, wenn sie ein Schmerzmittel wünschen. Auf jeden Fall. Und das machen wir auch.
Genau, da ticken wir halt einfach auch genau gleich. Ne? Es ist einfach so schön, deine Arbeit zu sehen, mit dir zu sprechen, weil ich einfach sehe, dass wir genau die gleichen Sachen da auch so sagen und mitgeben.
Das gibt Wichtigste ist ja, dass die Frau
unter der
Geburt überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Es gibt überhaupt gar kein Versagen unter der Geburt. Das ist, jede Geburt ist anders, jeder Mensch ist individuell und jedes Kind ist anders und jede gebärende Person ist anders. Und das ist tatsächlich so, dass wir als Hebammen darauf achten sollten oder achtsam damit umgehen sollten und versuchen sollten, all das, was es da gibt, mit offenen Armen zu empfangen und zu helfen und zu begleiten und eben eine selbstbestimmte Geburt zu ermöglichen. Mhm. Das finde ich so den wichtigsten Punkt. Was ich finde, was auch, was die Schmerzen betrifft, super entscheidend ist, ist, hat die Frau gegessen? Hat sie getrunken? Weil wir können uns alle vorstellen, wenn wir hungrig sind und durstig, dann sind Schmerzen einfach tausendmal schlimmer. Ich bin auch so ein Hangry-Mensch. Wenn ich Hunger habe, dann muss man echt vorsichtig mit mir umgehen.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also, das merkt man natürlich nicht, wenn ich professionell als Hebamme arbeite. Aber meine Familie, die steckt mir schon auch immer wieder mal so ein bisschen was
Mama,
zu. Ist doch mal ein Stück Apfel, Mama. Genau, also hungrige, durstige Frauen haben anderes Schmerzempfinden. Dann eben auch die Zuwendung, die ihnen zuteil wird. Ne? Wenn Menschen um sie herum sind, die sie kennen, denen sie vertrauen, wenn sie loslassen können, wenn da jemand ist, der sie in den Arm nimmt, der auch anders reagiert. Also ich finde es zum Beispiel auch super wichtig zu gucken, wie sind die Menschen in dem Raum? Sind da Menschen, die Angst haben oder sind das Menschen, die sich gerade gut fühlen. Es ist zum Beispiel so, man darf ja bei einer Geburt in der Klinik eine Person meistens mitnehmen. Und bei uns ist es so, die Frauen dürfen so viele Personen mitnehmen, wie sie brauchen, damit sie sich wohlfühlen. Mhm. Und das kann sein, ich habe Frauen erlebt, die wollten am liebsten mit niemandem gebären. Und dann hatte ich auch schon eine Geburt, da war die komplette Familie dabei, 3 Geschwister, die Oma und der Partner. Und es war wunderschön, es hat total gut funktioniert. Ja. Alle haben sich gefreut, als dieses Kind rauskam und haben geweint. Und wir haben alle geweint. Das war total schön, aber es ist eben ganz unterschiedlich, was die Frauen brauchen, um loslassen zu können, um sich wohl zu fühlen. Und in unserer Gesellschaft ist es mittlerweile ja fast verpflichtend, dass die Partner bei der Geburt dabei sind. Und da muss ich auch sagen, bin ich gar nicht so der Fan von, dass das so gezwungenerweise so ist.
Genau, ne?
Also es gibt auch Partner, die haben da totale Angst vor. Mhm. Und wenn die dann im Raum sind und die ganze Zeit Angst, Adrenalin ausstoßen, die Amygdala der Frau, das Riechorgan im Gehirn, ist so auf Hab-Acht-Stellung und riecht einfach wirklich alles. Und wenn die Adrenalin riechen, dann hören die auf mit der Geburt, weil sie denken, der Säbelzahntiger läuft gleich an mir vorbei.
Ja. Gibt es eine spezielle Ausbildung, Fortbildung, damit man ein Geburtshaus gründen kann oder damit man als Hebamme in einem Geburtshaus arbeiten darf?
Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt natürlich Fortbildungen, die man besuchen kann, aber man muss nicht. Mhm. Man darf als fertige Hebamme ein Geburtshaus gründen. Man sollte, um ein Geburtshaus zu leiten, mindestens 3 Jahre Geburtserfahrung haben, zusammenhängt. Das ist auf jeden Fall Voraussetzung, sonst darf man keins eröffnen. Aber man kann auch jemanden im Team haben, der diese 3 Jahre schon hat und dann geht es auch. Ne? Also das ist alles möglich. Und ich habe viele Fortbildungen besucht, weil ich mich einfach gerne weiter bilde und das auch weiterhin mache. Also ich habe jetzt erst gerade die große Praxisanleiter-Ausbildung gemacht, nochmal, damit ich auch Studentinnen gut anleiten kann.
Und ja, stimmt. Du hast ja auch immer jemanden eigentlich,
genau.
Ja.
Ich habe immer Studentinnen und Schülerinnen mit an der Seite, auf jeden Fall. Finde ich auch super wichtig, dass die auch die Möglichkeit haben, eben die außerklinische Geburtshilfe kennenzulernen, dass sie eben auch sehen, was Geburt alles sein kann oder wie Geburt alles sein kann. Ne? Dass es Unterschiede gibt, was es für einen Geburtsort außenrum gibt. So. Und
Ich habe ja jetzt zwei Studentinnen hier schon sehen dürfen, weil ich jetzt zum zweiten Mal hier bin und beide sehen sehr glücklich aus. Letztes Mal war es auch so eine strahlende Hebammenstudentin. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich toll, weil man eigentlich dieses ganz Besondere einer Geburt hier besonders schön, glaube ich, miterleben kann. Kann ich mir vorstellen. Ich kenne ja nur den Geburtsraum und das, was du so erzählst und das Strahlen der Gesichter sozusagen, aber ja, ich glaube, dass man da noch mal ganz tief eintauchen kann in was Geburt eigentlich ursprünglich ist,
ich glaube
solange sie
auch
sicher ist natürlich
total.
Und gesund. Ne?
Mhm. Ich glaube, was der allergrößte Vorteil ist für die Hebammenstudentinnen, dass sie wirklich auch diesen gesamten Ablauf sehen. Na, also die lernen ja die Frauen in der Schwangerschaft schon kennen, sehen dann die Geburt von Anfang bis Ende und nicht nur einen kurzen Teil davon oder nur diese 8 Stunden oder 3 Stunden oder 4 Stunden, die sie halt in ihrer Schicht erwischen. Und dann besuchen wir die Frauen ja auch noch die Tage, die Wochen danach. Das heißt, viele Zusammenhänge kapiert man auch erst, wenn man mal den kompletten Mensch gesehen hat und nicht nur eben diesen kleinen Ausschnitt. Und da lernen, glaube ich, die Studentinnen und auch Schülerinnen total viel. Ich sage eigentlich lieber werdende Hebammen, weil dann hat man die Schülerinnen und die Studentinnen und hat man mit drin. So.
Ja.
Genau.
Ja.
Ist auch schöner, irgendwie zu sagen, sie sind werdende Hebammen, weil sie sind ja so auf dem Weg und viele von ihnen sind schon total dabei. So.
Ja, habe ich auch den Eindruck.
Ja.
Wir haben uns ja auch kennengelernt, als du werdende Hebamme warst.
Genau.
Genau, in Neukölln.
Damals in meiner Ausbildung, auf jeden Fall. Da hast du uns besucht, das weiß ich noch ganz genau. Das war super aufregend und spannend für uns alle. Ja. Und ich habe auch im Geburtshaus Kreuzberg damals, als ich eben mein Externat, also während meiner Ausbildung dort eingesetzt war, auch einige Frauen schon damals erlebt, die mit deiner mit deinem Programm, also da war es ganz am Anfang.
Das war ganz am Anfang.
War ganz am Anfang, aber wie die damals geboren haben. Und jetzt ist es auch so, dass echt viele Frauen hier im Geburtshaus ihre Kinder mit einem, nennt man das Programm oder wie kann
mit
ich es
deiner
nennen? Mit
Methode.
deiner Methode, genau, mit deiner Methode, die sie durch die Geburt tragen. Und das finde ich super schön mit zu sehen, auch so unterschiedlich die Geburten sind. Es ist doch meist so, dass die Frauen einfach wirklich die Möglichkeit haben, auch nochmal zu ihren Kräften zu kommen, zu ihren eigenen, zu ihrer inneren Kraft. So, dass es einfach so was ganz Individuelles ist, das du unterstützt. Weiß noch eine Geburt, das muss ich kurz noch erzählen.
Ja, unbedingt.
Das muss ich dir unbedingt erzählen. Das war auch im ersten Jahr, als ich das Geburtshaus hier eröffnet hatte. Die hatte bei ihrer ersten Geburt schon deine Methode angewandt und kam zur Geburt des zweiten Kindes. Und die erste Geburt war im Krankenhaus. Und die hatten mir damals schon im Vornherein erzählt, dass sie in der Klinik ihr damals ganz lange nicht geglaubt haben, dass sie unter der Geburt ist. Und tatsächlich dann erst dazu kam, als das Kind schon rauskam, so, weil sie vorher halt keine stöhnende Frau gehört haben, sondern eine Frau gesehen haben, die so ganz in ihrer Mitte ist. Und dann kamen die zum zweiten Kind zu mir und es war wirklich so, dass die Frau in der Badewanne saß und keinen Ton von sich gegeben hat, sich eigentlich nur so bewegt hat und Kopfhörer auf den Ohren hatte und die Meditation gehört hat. Und ihr Partner saß neben ihr und hat gar nichts gemacht. Und ich habe zwischendrin immer mal die Herztöne gehört und habe sie eben kurz berührt, dass sie weiß, ich bin da und ich höre jetzt einmal die Herztöne. Das war alles, was wir gemacht haben. Mehr kam von außen nicht. Und irgendwann hat die Frau ein Geräusch gemacht. Das war so. Und der Partner hat zu mir so gemacht. Und ich habe mir gedacht so, ja, was bedeutet das hier? Und dann hat er so gemacht. Und dann habe ich gesehen, wie dieses Kind ins Wasser geglitten ist.
Wahnsinn. Oh Gott.
Ja, total schön. Also es war also ganz beeindruckend. Die Frau hat mir im Nachhinein dann nochmal erzählt, dass es für sie sehr, sehr anstrengend war und total viel Kraft gekostet hat. Also die war danach auch super K.O., ne? Wie nach jeder Geburt. Das ist einfach super anstrengend, ein Kind zu gebären. Aber es kann halt auch wunderschön sein trotzdem. Also die war so glücklich und voll mit Kraft und Power irgendwie.
Genau, also bei der friedlichen Geburt, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu hören, für alle, die jetzt irgendwie so dran sind und uns so zuhören, ist es egal, ob man laut ist oder leise. Es gibt nur eine spezielle Atemtechnik, die dazu führt, dass meistens die Frauen sehr leise sind, weil die Atmung unterstützt bei der Geburt und man nicht gleichzeitig mit dieser Atmung so laut sein kann. Also die Atmung passt nicht für alle Frauen, aber für die meisten schon. Und deswegen sind sie oft leise, aber es ist nicht sowas, dass man bei der friedlichen Geburt unbedingt leise sein muss, überhaupt nicht. Die dürfen laut sein, leise, wie sie möchten. Ich höre das oft, dass es falsch eingeschätzt wird, dass sie halt sehr leise auch in die Klinik kommen zum Beispiel oder dass einfach noch gar nicht gesehen wird, wie weit sie schon sind. Und bei meiner Geburt damals war es auch so, dass die Hebamme mich ja gefragt hat, kurz vor der Geburt, ob ich denn schon Wehen hätte. Und ich wusste ja, meine Kleine kommt gleich. Also und ich konnte das gar nicht nachvollziehen, weil für mich war die Geburt sehr laut. Also obwohl ich leise war, auch in der Wanne und geatmet habe, war es für mich wie ein wie als wäre es innerlich ganz, ganz laut. Also jede Welle, die da kam, jede Kontraktion war so laut in meinem inneren Ohr. Ja. So, dass das für mich ganz absurd war, dass man das von außen nicht gesehen hat.
Mhm. Ja. Das ist super spannend. Das sagen echt auch super oft die Frauen, dass sie mir danach sagen, oh Gott, ich war so laut.
Ja.
Und das war überhaupt gar nicht so. Ja. Also auch die Geburtsurlauber bei uns im Haus, die hören tatsächlich nie die Geburten. Also wir haben auch ziemlich dicke Wände, weil es ein altes Bauernhaus ist, aber auch wenn Frauen laut tönen, ist es meistens so ein innerliches nochmal mehr laut fühlen als von außen.
Wenn man jetzt zuhört und man denkt, oh ja, ich möchte doch gerne eine außerklinische Geburt haben, wie wäre das denn dann überhaupt? Also dann würde man sich irgendwo ein Geburtshaus suchen, vielleicht auch einen Geburtsurlaub planen. Darüber sprechen wir ja gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber magst du mal erzählen, wie wäre dann so das Prozedere und wie läuft dann so eine Geburt letztendlich ab?
Genau. Also am besten ist es tatsächlich, sich so früh wie möglich zu melden. Wenn man sich vorstellen könnte, man möchte sich so einen Geburtsort mal angucken, dann sollte man am besten so früh wie möglich bei einem Geburtshaus vorstellig werden und Hallo sagen und sich mal angucken, wie die Räumlichkeiten sind und gucken, wie die Hebammen sind, ob man sich da wohlfühlen könnte. Und das Gleiche auch mit der Klinik. Also ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht, schon im ersten Trimester, also in den ersten 12 Wochen, mal zu gucken, was gibt es für verschiedene Orte, weil das auch meistens so die Zeit ist, in der man sich, wenn man außerklinisch gebären will, muss man sich leider schon melden.
Ja.
Weil die Plätze sind natürlich begrenzt und aber wir finden meistens schon noch immer einen Platz irgendwie. Also es gibt schon oft auch Möglichkeiten. Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir den Hof voll haben und es wollen aber Geburtsurlauber von weiter her gerne noch kommen, dann finden wir eine Ferienwohnung im Dorf und dann sind die auch ganz nah oder so. Also das funktioniert auch meistens noch. Aber wir haben leider auch Wartelisten. Also es ist schon so, dass es in manchen Monaten dann auch so ist, dass im Oktober zum Beispiel haben wir schon 10 Frauen, da können wir niemanden mehr aufnehmen. Da sind wir komplett voll so. Genau, aber dann ist es so, dass die Frauen sich eben so früh wie möglich melden. Wir versuchen sie durch die ganze Schwangerschaft zu begleiten. Und wir haben so erstmal ein großes Anamnesegespräch. Also gucken wir uns den kompletten Gesundheitszustand an der Familie, also der Frau, und auch des Erzeugers. Und dann gucken wir tatsächlich, dass wir so ein Aufklärungsgespräch machen über die außerklinische Geburt. Das machen wir auch ganz am Anfang schon, weil wir ganz wichtig finden, dass diese ganzen Geschichten, die es so gibt, nicht im Kopf hängen bleiben. Also wir müssen da einmal aufklären über alle Eventualitäten, was es alles für negative Möglichkeiten auch unter der Geburt gibt, damit die Frauen einfach auch wissen, was der Plan B bei allen Dingen ist. Und das machen wir deshalb so gerne am Anfang, damit sie auch die Möglichkeit haben, diese Bilder einfach wieder leicht loszuwerden. So. Weil wir wollen eben nicht, dass sie irgendwelche Bilder im Kopf behalten davon. Genau, und dann machen wir regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen die Schwangerschaft über. Und dann ab der 37. Schwangerschaftswoche ist es eben möglich, außerklinisch zu gebären. Vorher nicht. Vorher gelten die Kinder als Frühgeborene und da wäre es auch sinnvoll, in der Klinik zu gebären, weil es einfach gut ist, Ärztinnen in der Nähe zu haben, die auch gucken können, ob das Kind danach noch irgendwie Hilfe benötigt. Ne? Wenn die früher auf die Welt kommen, brauchen die manchmal ein bisschen Hilfe. Und bis 42 plus 0. Und auch danach ist es dann so, dass wir sagen, wir betreuen die Geburten nicht weiter. Ich weiß, es gibt Geburtshäuser, die das machen. Wir machen es aber nicht, weil das Risiko einfach wirklich steigt, dass es dann zu anderen Erkrankungen kommen kann. Also gerade zu so einer Nachblutung und so. Und dafür sind wir einfach, also wir nehmen hier nur Low-Risk-Leute auf. Also die ganzen High-Risk-Sachen, die höheren Risiken, die würden wir als Beleghebammen begleiten. Das können wir aber auch 42 plus 0 noch machen. Ne? Da könnten wir dann mit in die Klinik gehen, wenn ein Baby länger im Bauch bleibt. Und bei der Geburt, das ist dann so, wenn die Geburt losgeht, rufen uns die Familien an. Wenn die hier im Haus sind, dann kommen wir zu ihnen in die Wohnung und gucken erstmal, was sie brauchen, wie weit sie sind, ob es schon so ist, dass sie sich gerne in den Geburtsraum zurückziehen wollen oder ob sie noch ein bisschen zu Hause in ihrer Wohnung eben dann sein wollen. Genauso machen wir es auch mit den Frauen, die aus der Umgebung kommen. Zu denen fahren wir auch erstmal nach Hause. Und dann, wenn es klar ist, die Frau geht jetzt schon wirklich richtig unter die Geburt, dann bereiten wir den Geburtsraum schön vor, machen die Kerzen an, rollen die Matte aus und machen die Jalousien runter, damit es einfach einen schönen höhligen Raum gibt, dass da nicht so viel Licht reinkommt, was ja auch wieder den Neokortex so anregt, ne, damit die Frauen so gut wie möglich loslassen können, sie sich sicher fühlen an einem guten Ort. Und dann gehen wir in den Geburtsraum und dort sind wir dann die ganze Geburt über und wenn das Baby geboren ist, noch weitere 4 Stunden und danach bringen wir die Frauen dann nach Hause. Also entweder eben in ihre Wohnung, dort begleiten wir sie dann noch die Treppchen rauf und wenn sie von weiter her kommen, dann fahren sie natürlich selber wieder nach Hause und das funktioniert super. Also nach 4 Stunden ist es meistens so, dass die Kinder sich erstmal, dass sie erstmal schlafen. Und dann auch so eine halbe Stunde Autofahrt oder eine Stunde Autofahrt überhaupt kein Problem ist. Und die Frau sich auch ausruhen kann, noch im Auto, so im Halbliegen sitzen. Genau. Und dann kommen sie zu Hause wieder an. Und dann besuchen wir sie spätestens 12 Stunden danach nochmal. Es kommt immer darauf an, wann die Geburt stattgefunden hat. Die meisten Geburten gehen ja so mit der Dunkelheit los. Und dann gebären sie in der Nacht oder eben in den frühen Morgenstunden. Und dann besuchen wir sie meistens am Abend nochmal oder wenn sie jetzt nachts geboren haben, dann am Mittag oder so. Genau, dass wir einfach dann bald nochmal da waren, um zu gucken, wie es ihnen geht. Und dann geht das Wochenbett los. Dann kommen wir so 2-mal am Tag die ersten 10 Tage und besuchen sie zu Hause.
Ja. Ja, wie ist es denn mit der Kostenübernahme? Wird das von den Krankenkassen übernommen?
Also die Krankenkassen bezahlen so wie in jedem Geburtshaus und auch bei Hausgeburtshilfe die komplette Schwangerschaft, die Vorsorgeuntersuchungen, die Wochenbettbesuche und auch die Geburt. Da tragen die wirklich alles, wenn man normal gesetzlich versichert ist. Bei privaten Krankenversicherungen ist es manchmal auch ein bisschen anders. Da muss man sich vorher erkundigen, was sie genau übernehmen. Hatte ich nämlich schon mal erlebt, dass sie Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel nicht übernommen haben, aber dafür bei der Geburt den doppelten Satz bezahlt haben. So, also da muss man erstmal nachfragen. Aber gesetzlich versicherte Frauen haben komplett die Geburt, Wochenbett und Schwangerschaft bekommen, die bezahlt. Das Einzige, was wir Hebammen zusätzlich verlangen, sowohl bei Hausgeburten als auch bei Geburtshausgeburten und auch bei Beleggeburten, ist die Rufbereitschaftspauschale. Und da zahlt jede Krankenkasse anders viel. Also da gibt es manche, die zahlen 200, andere, die zahlen 1400, andere, die zahlen 500. Da muss man sich auch vorher erkundigen. Wir nehmen 1000 Euro dafür. Das ist aber auch keine statische Zahl, sondern ein bisschen abhängig vom Einkommen. Wenn jetzt Familien eben zu uns kommen, die sagen, wir können uns das nicht leisten, würden aber sehr gerne eine außerklinische Geburt haben, dann finden wir immer einen Weg, das hinzubekommen. Also wir haben noch nie eine Familie abgelehnt, weil sie diese 1000 Euro nicht bezahlen können. Da haben wir immer eine Möglichkeit gefunden.
Marisa, was ist ein Geburtsurlaub?
Geburtsurlaub, ja, das ist so ein erfundenes Wort tatsächlich von uns. Das bedeutet für uns, dass die Familien hierher kommen, auf dem Hof sind für 6 Wochen, also von der 37. Schwangerschaftswoche bis zur 43. sozusagen, also mindestens eine Woche noch eben im Wochenbett bleiben, kommt drauf an, wann sie dann gebären. Und in dieser Zeit sich komplett rausnehmen aus dem Alltag und hier eben entspannt ankommen können. Also das ist ein großes Bauernhaus, das wir gekauft haben mit den 5000 Quadratmetern Garten dazu. Und es liegt zwar mitten im Dorf, also wirklich in der Dorfmitte, aber auch gleichzeitig mit dem Rücken zum Wald. Also man kann direkt, wenn man hier hinten die Wiese runterspaziert, an unseren Schafen vorbei über einen kleinen Bach, über so eine kleine Brücke und dann ist man im Wald. Also man ist auch wirklich mitten in der Natur und hat so Ruhe außenrum und hat genug Möglichkeiten, sich überall niederzulassen. Und wir teilen den Raum eben immer mit 3 Familien, die zum Geburtsurlaub kommen. Das heißt, wir haben in unserem Haus unsere eigene Wohnung, also meine 3 Kinder, mein Mann und ich mit unserem Hund Chewbacca und unseren 2 Katzen leben dort in der Wohnung. Und nebendran ist eben das Geburtshaus, also im selben Haus eine Wohnung, die eben als Geburtsraum und Vorsorgeraum umgebaut wurde. Da haben wir ganz viel Liebe reingesteckt und den Ort eben so gestaltet, wie wir es uns perfekt für Geburt vorstellen. Und in der oberen Etage gibt es 3 Wohnungen, die dann für die Geburtsurlauber sind. Und das sind ganz schlicht gemütlich eingerichtete Wohnungen, in denen aber alles vorhanden ist, was man so braucht für die erste Zeit mit einem Kind und auch in der letzten Zeit der Schwangerschaft. Da kann man total gut ankommen und ganz entspannt ins Elternwerden, so rübers Leiden, sag ich mal.
Ja.
Und wir leben mit ihnen zusammen. Also das ist auch für uns total schön, weil wir dann noch mal ein bisschen näher sind. Also wir sind dann ja nicht nur Hebamme und betreute Frau, sondern eben auch Mitbewohnerinnen irgendwie so. Und lernen uns einfach auch noch mal näher und enger kennen. So.
Ja. Und gleichzeitig hat ja jeder seine eigene Wohnung. Also man kann auch eine Tür zumachen.
Auf jeden Fall, ne, so. Genau.
Ja.
Es ist auch immer unterschiedlich. Also jetzt gerade zum Beispiel waren 3 Familien hier, die sich wahnsinnig gut untereinander verstanden haben und die dann gegenseitig füreinander gekocht haben. Da haben die Schwangeren dann immer für die Wöchnerinnen die Kraftbrühe rübergebracht und ganz viel im Austausch waren. Und dann sind einmal die 3 Kugelbäuche hier nebeneinander in der Sonne gesessen. Und das war super schön mit anzugucken. Also es ist ganz unterschiedlich, dass ist natürlich freiwillig und jedes Mal ein individuelles Ding, wer sich da gut versteht und so. Aber genau, also die Familien kommen hier an, haben ein Angebot, was sie vielleicht jetzt so woanders nicht hätten. Also wir machen meistens noch Kräuterwanderungen für die Wochenbettkräuter, um die schon mal zusammenzusammeln, damit sie auch wissen, was aus der Natur kann ich nehmen für mein eigenes Wochenbett. Da muss ich nicht irgendwas kaufen, sondern weiß auch, wo ich es gepflückt habe. Da ist es irgendwie nochmal so ein ganz anderer Bezug zum Umfeld, zur Natur. Und das tut den Frauen meistens auch total gut. Auch diese Physiologie in der Bewegung tatsächlich, also das ist auch was, was in dem ganzen Konzept mit drin ist, dass die Frauen vornüber gebeugt sind, sich Dinge vom Boden pflücken. Das ist auch so in der traditionellen Hebammenkunst so, dass wir wissen, dass Frauen, die viel vornüber gebeugt sind, einfach von der von den Geburtspositionen, also dass die Kinder eben die Position einnehmen im Bauch, die physiologisch ist. Es gibt viel mehr Sternguckerkinder, also hintere Hinterhauptslagen, wenn Frauen viel so nach hinten auf der Couch liegen und die Kinder sich von der Schwerkraft nach hinten drehen. Und wenn Frauen in den letzten Wochen vor der Geburt viel vornübergebeugt sind zum Beispiel, dann wissen wir, ist es auch physiologischer, dass die Kinder sich nach vorne drehen.
Also Gartenarbeit, Spülmaschine ausräumen.
Ja, so, tatsächlich.
Das fällt einem noch ein, so Spielsachen also, wegräumen.
Sie sind hier zu nichts verpflichtet. Ne? Also die müssen hier nicht die Gartenarbeit übernehmen, aber sie können was machen, wenn sie wollen, für sich. Also sie können sich eben die Kräuter pflücken, die sie fürs Wochenbett brauchen oder Spaziergänge machen. Alles Mögliche, was halt, was es hier so im Angebot gibt, die ganze Natur genießen, schwimmen gehen. Jetzt gerade, wir haben hier einfach 8 Seen ganz nah und da können sie jeden Tag in einen anderen See springen und sehen keine anderen Menschen außen rum. Also man kann hier schon so richtig die Seele baumeln lassen und ankommen. Manchmal habe ich auch Geburtsurlauber hier, die bei denen dann tatsächlich trotzdem eine Klinikgeburt notwendig wird. Wie zum Beispiel, das Kind dreht sich mit dem Po voraus ins Becken und möchte nicht mit dem Kopf voraus geboren werden. Wir haben da verschiedenste Methoden, wie wir nochmal dem Kind einen Anstoß geben können, sich zu drehen. Wenn es das aber von selber nicht macht, dann haben wir hier eine Klinik, mit der wir zusammenarbeiten, die auch natürlich, also spontane Beckenentladengeburten anbietet.
Super.
Auf jeden Fall. Die macht natürlich vorher Untersuchungen, ob das Becken von den Räumen her passt im Vergleich zum Köpfchen und klären eben vorher alles ab, um das Risiko zu minimieren. Aber das Schöne ist, wir arbeiten mit denen richtig gut zusammen und dann ist es auch möglich, als Geburtsurlauberin trotzdem hier Geburtsurlaub zu machen, die Geburt in der Klinik zu machen und dann eben danach wieder hierher zu kommen und dann trotzdem das frühe Wochenbett und die Zeit danach erstmal noch hier zu verbringen. Und natürlich verlegen wir auch manchmal Geburten von Geburtsurlaubern. Dann ist es auch manchmal so, dass man in die Klinik fährt. Aber das ist tatsächlich ja, da unterscheiden wir jetzt nicht. Ne? Also dass jede Geburt wird da einzeln betrachtet.
Ja.
Und beim Geburtsurlaub ist es so, dass die Krankenkassen leider nichts dazu zahlen. Also die zahlen natürlich ganz normal die Wochenbettbesuche, aber die Ferienwohnung nicht. Das müssen die Familien selber bezahlen. Und da haben wir eine Sliding Scale. Das haben wir auch deshalb so eingerichtet, dass es eben die Möglichkeit gibt für viele Menschen, sich das zu leisten, eben auch Menschen, die weniger Geld haben. Und da können sich die Eltern, also die Familie selber einschätzen. Da haben wir eine Spanne von 1.000 bis 3.000 Euro für diese 6 Wochen. Und sie können entscheiden, wie viel sie davon bezahlen können. Und das funktioniert tatsächlich super gut. Also es gibt immer Familien, die sagen, hey, wir haben ein bisschen mehr, wir zahlen gern ein bisschen mehr, damit jemand, der weniger Geld hat, das auch sich trotzdem leisten kann. Und bisher sind wir da immer so rausgekommen, dass es super funktioniert hat.
Ja, super.
Wir hatten auch mal eine Familie, die konnte sich gar keinen Geburtsurlaub leisten und andere Familien haben das dann zusammen für sie getragen. Und wir haben es ihnen auch noch ein bisschen günstiger machen können. So. Aber also es gibt immer eine Möglichkeit, würde ich sagen. Ne? Also es ist uns super, super wichtig, dass es nichts Elitäres ist, einen Geburtsurlaub zu machen, sondern dass es wirklich für alle Familien möglich ist, unabhängig vom Einkommen.
Marisa, ich danke dir sehr. Es war ein ganz, ganz tolles Interview. Ich bin so gerne hier. Also wenn ich noch mal schwanger werden würde, dann wäre das hier wirklich the place to be, finde ich. Schön. Also wunder, wunder, wunderschön, was du hier geschaffen hast. Und ich bin sehr froh, dass du was von deinem Wissen, ein bisschen was von deinem Wissen hier geteilt hast mit uns und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und dass ganz viele Menschen diesen Ort finden und hier ihre Kinder gebären.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön, mit dir zu quatschen hier in unserem Garten. Ich freue mich auch, wenn du immer wieder kommst. Du bist herzlich willkommen. Ja, also
ich stelle mich hier
auch gerne hier nochmal gebären.
Ich stelle mich hier so ein Zelt hin.
Ja, wir überlegen gerade, ob wir vielleicht unten in den Garten noch eine Jurte bauen.
Perfekt, die nehme ich.
Ja, die nimmst du dann. Sehr gut.
Ja, das war's schon mit dem Interview mit Marisa und ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht zuzuhören, wie es mir Freude gemacht hat, mit ihr zu sprechen. Ich glaube, man merkt, dass wir uns sehr gerne mögen. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber ich mag ihre Art zu arbeiten unglaublich gerne. Ich schätze das wirklich sehr, was sie hier geschaffen hat. Und wer weiß, vielleicht ist es ja für dich sogar auch eine Überlegung wert, einen Geburtsurlaub zu machen. Und mir ist natürlich bewusst, dass es nicht für alle Menschen möglich ist und auch nicht gehen würde, weil es gar nicht so viele Plätze gibt natürlich. So wünsche ich dir also auf jeden Fall, dass du einen Geburtsort findest, an dem du dich wohlfühlst, an dem du dich wirklich tief entspannen kannst. Und denke auch immer daran, du kannst dir auch innerlich einen Ort schaffen, an dem du dich wohlfühlst. Und dann spielt es gar nicht mehr so eine große Rolle, an welchem äußeren Ort du bist. Es gibt mehr Herausforderungen, wenn man zum Beispiel in einer Level-1-Klinik sein Kind bekommt. Umso wichtiger ist es auch da, gut abtauchen zu können in eine innere Welt. Und so oder so ist der Geburtsvorgang ein innerer Vorgang und die innere Welt sehr, sehr wichtig. Ich wünsche dir von Herzen also alles Liebe und wenn ich dich noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen darf, wenn du Lust hast, eben auch noch ein bisschen tiefer einzusteigen, meine Arbeit noch besser kennenzulernen, freue ich mich natürlich auch riesig. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.